Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 29. April. Ich bin Ilonka und wir lesen weiter in unserer täglichen Bibellese. Wie immer lesen wir aus der neuen evangelistischen Übersetzung und ich werde die einzelnen Stellen direkt vorher ansagen. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Fünfte Mose, Kapitel 16. Das Passafest. Beachte den Ehrenmonat und feiere das Passa für Jahwe, deinen Gott. Denn im Ehrenmonat hat Jahwe, dein Gott, dich nachts aus Ägypten herausgeführt. Komm an den Ort, den Jahwe auserwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Dort sollst du für Jahwe, deinen Gott, das Passaopfer schlachten. Ein Schaf, eine Ziege oder ein Rind. Du darfst aber kein Brot dazu essen, das mit Sauerteig zubereitet wurde. 7 Tage lang sollst du ungesäuerte Brotfladen essen, Brot des Elends. Denn in angstvoller Eile bist du aus dem Land Ägypten ausgezogen, damit du dein Leben lang an den Tag deines Auszugs aus Ägypten denkst. 7 Tage lang soll nichts, was mit Sauerteig zubereitet wurde, bei euch und in eurem ganzen Wohngebiet gesehen werden. Auch von dem Fleisch, das du am Abend des ersten Tages schlachtest, soll nichts bis zum nächsten Morgen übrig bleiben. Du darfst das Passaopfer nicht an irgendeinem deiner Orte schlachten, die Jahwe, dein Gott, dir gibt, sondern an dem Ort, den Jahwe, dein Gott, auswählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Dort sollst du das Passaopfer schlachten. Das soll am Abend geschehen, beim Untergang der Sonne, zur Zeit deines Auszugs aus Ägypten. Bereite das Fleisch zu und iss es an dem Ort, den Jahwe, dein Gott, auserwählen wird. Am nächsten Morgen kannst du nach Hause reisen. 6 Tage sollst du ungesäuerte Brotfladen essen. Am 7. Tag ist eine Festversammlung für Jahwe, deinen Gott. Da darfst du keinerlei Arbeit verrichten. Das Wochenfest. 7 Wochen sollst du vom Beginn der Getreideernte an abzählen. Dann sollst du für Jahwe, deinen Gott, das Fest der Wochen feiern. Dabei bringst du ihm eine freiwillige Gabe mit, je nachdem, wie Jahwe, dein Gott, dich gesegnet hat. Vor Jahwe, deinem Gott, sollst du mit deinen Söhnen und Töchtern zusammen fröhlich feiern und mit deinen Sklaven und Sklavinnen, dem Leviten, dem Fremden, der Waise und der Witwe in deinem Wohnort. Das soll an dem Ort geschehen, den Jahwe auswählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Denk daran, dass du Sklave in Ägypten warst, richte dich nach diesen Weisungen und halte sie ein. Das Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest sollst du 7 Tage lang feiern, wenn Getreideernte und Weinlese beendet sind. Als Freudenfest sollst du es begehen mit deinen Söhnen und Töchtern, deinen Sklaven und Sklavinnen, dem Leviten, dem Fremden, der Waise und der Witwe in deinem Wohnort. 7 Tage lang sollst du Jahwe, deinem Gott, das Fest feiern und zwar an dem Ort, den Jahwe auswählen wird. Denn Jahwe, dein Gott, wird dich segnen in allem Ertrag und der Arbeit deiner Hände, sodass du dich der Freude überlassen kannst. 3-mal im Jahr soll alles, was männlich ist, vor Jahwe, deinem Gott, erscheinen an dem Ort, den Jahwe auswählen wird. Am Fest der ungesäuerten Brote, am Wochenfest und am Laubhüttenfest. Aber man soll nicht mit leeren Händen vor Jahwe erscheinen. Jeder bringe das mit, was er geben kann, je nachdem, wie Jahwe ihn gesegnet hat. Richter und Aufseher. In allen deinen Ortschaften, in jedem deiner Stämme, sollst du Richter und Aufseher einsetzen. Sie sollen dem Volk mit gerechtem Urteil Recht sprechen. Du sollst das Recht nicht beugen, nicht parteiisch sein und kein Bestechungsgeschenk annehmen, denn Bestechung macht weise Leute blind und verdreht die Worte der Gerechten. Du sollst der Gerechtigkeit und nur der Gerechtigkeit folgen, damit du am Leben bleibst und das Land in Besitz nimmst, das Jahwe, dein Gott, dir gibt. Reinheit des Gottesdienstes. Neben den Altar Jahwes, deines Gottes, den du dir errichten wirst, darfst du keinen Aschera-Pfahl aufstellen und auch keinen Götzenbaum pflanzen. Du darfst dir keine geweihten Steine aufrichten, denn Jahwe, dein Gott, hasst das. Du sollst Jahwe, deinem Gott, kein Rind oder Schaf opfern, an dem ein Makel ist, irgendetwas Schlimmes, denn das verabscheut er. Prediger Kapitel 8 – Macht über Menschen. Wer ist so weise und wer versteht eine Sache zu deuten? Die Weisheit eines Menschen lässt sein Gesicht leuchten und die Härte verschwindet daraus. Gehorche dem Befehl des Königs, denn du hast ihm vor Gott die Treue geschworen. Hüte dich davor, von ihm abtrünnig zu werden, und lass dich nicht auf eine so böse Sache ein, denn er tut doch, was er will. Denn das Wort des Königs hat Macht. Wer könnte ihm denn sagen, was machst du da? Wer dem Befehl gehorcht, hat nichts Schlimmes zu befürchten. Der Weise weiß im Innersten um Zeit und Recht. Denn für jede Sache gibt es die richtige Zeit und Entscheidung. Das ist so, weil die Bosheit des Menschen schwer auf ihm liegt. Er weiß ja nicht, was geschehen wird, denn wer könnte ihm das mitteilen? Kein Mensch hat Macht über den Wind, keiner kann ihn zurückhalten. Und niemand hat Macht über den Tag des Todes. Im Krieg wird niemand entlassen und das Unrecht rettet seinen Täter nicht. Das alles habe ich gesehen, als ich mich mit dem beschäftigte, was unter der Sonne getan wird. Die Zeit, in der Menschen über Menschen herrschen, ist schlecht für die Menschen. Warum geht es Verbrechern so gut? Ich sah, wie Gottlose begraben wurden und zur Ruhe eingingen, während andere, die Gott gehorchten, die heilige Stätte verlassen mussten und man vergaß sie in der Stadt. Auch das ist nichtig. Weil das Urteil über die böse Tat nicht sofort vollstreckt wird, wächst in den Menschen die Lust, Böses zu tun. Denn ein Sünder kann 100-mal Böses tun und doch lange leben. Aber ich habe auch verstanden, dass es den Gottesfürchtigen gut gehen wird, die Gott voller Ehrfurcht begegnen. Dem Gottlosen wird es nicht gut ergehen. Sein Leben ist kurz und flüchtig wie ein Schatten, weil er keine Ehrfurcht vor Gott hat. Trotzdem geschieht viel Sinnloses auf der Erde. Da gibt es Gerechte, denen es so ergeht, wie Verbrecher es verdienen. Und es gibt Verbrecher, denen es so geht, als hätten sie immer das Rechte getan. Ich dachte, auch das ist nichtig. So pries ich die Freude, denn es gibt für den Menschen unter der Sonne nichts Besseres, als zu essen und zu trinken und sich zu freuen. Das sollte ihn bei seinen Mühen in der Zeit begleiten, die Gott ihn unter der Sonne leben lässt. Wie soll man die Werke Gottes begreifen? Als ich mich bemühte, Weisheit zu verstehen und das Treiben auf der Erde zu besehen, Tag und Nacht gönnt man seinen Augen keinen Schlaf, da sah ich, dass der Mensch das Werk Gottes in seiner Ganzheit nicht ergründen kann. Und wie sehr er sich auch abmüht, zu erkennen, was unter der Sonne geschieht, er findet es doch nicht heraus. Selbst wenn der Weise behauptet, es zu verstehen, so kann er es doch nicht begreifen. Wir beginnen heute mit dem 2. Korintherbrief und da möchte ich euch die kurze Einleitung vorher noch geben. Der Brief steht unter dem Thema von Gott bevollmächtigt, von Christus gesandt. Leider bewies die Gemeinde in Korinth keine besondere Festigkeit gegen die Versuchungen der vergnügungssüchtigen Stadt. Von Timotheus erfuhr Paulus, dass auch sein letzter Brief die Probleme keineswegs gelöst hatte. Und deshalb entschloss er sich, die Gemeinde persönlich aufzusuchen. Von Ephesus aus setzte er mit dem Schiff direkt nach Korinth über. Aber es war ein trauriger Besuch. Paulus musste unverrichteter Dinge wieder zurückkehren und schrieb dann von Ephesus aus in innerer Beklemmung einen 3. Brief an die Gemeinde, bei dem er viel geweint hat. Darin ordnete er strenge disziplinarische Maßnahmen an, die auch den Korinthern wehtun würden und ließ ihn diesmal von seinem Mitarbeiter Titus überbringen. Auch dieser Brief ist uns nicht erhalten geblieben. Im Frühjahr 56 nach Christus brach auf Betreiben der Silberschmiede in Ephesus ein Aufstand aus, der sich gegen die Arbeit des Apostels richtete. Kurz danach verließ Paulus die Stadt und reiste nach Troas. Dort begann er eine erfolgreiche Missionsarbeit. Er hatte mit Titus vereinbart, sich in dieser Stadt wieder mit ihm zu treffen. Doch als die Zeit verging und Titus nicht kam, brach der Apostel sehr beunruhigt die Arbeit ab und reiste nach Mazedonien weiter. Er hoffte, seinem Mitarbeiter unterwegs zu begegnen und traf ihn dann auch irgendwo in Mazedonien. Titus brachte gute Nachrichten aus Korinth mit. Die Einstellung der Korinther gegen den Apostel hatte sich grundlegend gewandelt. Nur eine Gruppe in der Gemeinde stand ihm noch entgegen. Daraufhin schrieb Paulus von Mazedonien aus seinen 4. Brief an die Gemeinde, der uns als 2. Korintherbrief überliefert ist. Paulus zeigt und verteidigt in diesem sehr persönlichen Brief seine apostolische Autorität gegenüber den Christen in Korinth. Wir lesen das 1. Kapitel. Absender und Gruß. Es schreiben Paulus, der nach dem Willen Gottes zum Apostel von Jesus Christus berufen wurde, und Timotheus, der Bruder. An die Gemeinde Gottes in Korinth und an alle Heiligen in der Provinz Achaia. Gnade und Frieden wünschen wir euch von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. Wir sind voller Zuversicht für euch. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist ein Vater von unendlichem Erbarmen und ein Gott voller Trost. In allem Druck, unter dem wir stehen, ermutigt er uns, damit wir unsererseits die ermutigen können, die irgendwie bedrückt werden. Weil Gott uns getröstet und ermutigt hat, können wir andere trösten und ermutigen. Denn wie die Leiden des Christus mehr als genug über uns ausgeschüttet werden, so überaus reich ergießt sich auch der Trost über uns, den wir durch Christus empfangen. Wenn wir also bedrängt werden, geschieht das, damit ihr Mut bekommt und gerettet werden. Und wenn wir ermutigt werden, geschieht das, damit ihr den Mut bekommt, die gleichen Leiden wie wir geduldig zu ertragen. Wir sind voller Zuversicht für euch, denn wir sind sicher, dass ihr nicht nur an den Leiden Anteil habt, sondern auch an dem Trost. Wir wollen euch, liebe Geschwister, nämlich nicht in Unkenntnis lassen über die schlimme Notlage, in die wir in der Provinz Asia gekommen sind. Was uns dort passierte, war so übermächtig, so unerträglich schwer, dass wir sogar unser Leben verloren gaben. Tatsächlich fühlten wir uns schon dem Tod geweiht. Wir sollten eben lernen, unser Vertrauen nicht auf uns selbst zu setzen, sondern auf Gott, der die Toten lebendig macht. Und er hat uns ja vor dem sicheren Tod gerettet und rettet uns noch. Auf ihm ruht unsere Hoffnung. Er wird uns auch in Zukunft retten, wenn auch ihr durch eure Gebete mithelft, dass viele Gott für das Gnadengeschenk danken, das wir erhalten haben. Denn unser Ruhm besteht im Zeugnis unseres Gewissens. Überall in der Welt und besonders bei euch war unser Verhalten von Aufrichtigkeit und Lauterkeit Gott gegenüber bestimmt. Wir ließen uns nicht von eigener Klugheit leiten, sondern von der Gnade Gottes. Und wenn wir euch schreiben, denken wir nichts anderes, als was ihr hier wiedererkennt. Ich hoffe aber, dass ihr ganz verstehen werdet, was ihr zum Teil ja schon verstanden habt, dass ihr beim Wiederkommen unseres Herrn Jesus auf uns stolz sein dürft und wir auf euch. Warum ich nicht nach Korinth gekommen bin? In dieser Überzeugung wollte ich zunächst zu euch kommen und euch zum zweiten Mal die Gnade Gottes bringen. Von euch aus wollte ich dann nach Mazedonien reisen und von dort wieder zu euch zurückkommen, damit ihr mich für die Reise nach Judäa ausstattet. War ich etwa leichtfertig, als ich mir das vorgenommen habe? Plane ich denn so, wie gewisse Menschen planen, dass mein Ja-Ja auch ein Nein-Nein sein könnte? Gott ist treu und er bürgt dafür, dass unser Wort euch gegenüber nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn Jesus Christus, der Sohn Gottes, den Silvanus, Timotheus und ich bei euch gepredigt haben, ist nicht als Ja und Nein zu uns gekommen, nur das Ja ist in ihm verwirklicht. In ihm ist das Ja zu allen Zusagen Gottes. Darum sprechen wir durch ihn auch das Amen zur Ehre Gottes. Gott hat uns mit euch zusammen fest auf Christus, den Gesalbten, gegründet. Ja, er hat uns gesalbt, uns sein Siegel aufgedrückt und als Anzahlung seinen Geist in unser Herz gegeben. Ich rufe Gott zum Zeugen für mich an. Nur um euch zu schonen, bin ich noch nicht nach Korinth gekommen. Wir sind nicht Herren über euren Glauben, sondern Helfer zu eurer Freude, denn im Glauben steht ihr ja fest. Das war der Bibeltext für heute. Ich möchte euch noch die Losung mitgeben heute für den 29. April aus Prediger 12, Vers 14. Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Und dazu aus Matthäus 5, Vers 8. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Damit wünsche ich euch einen ganz gesegneten Wochenanfang, einen guten Start. Und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein. Wir werden weiterlesen. Bis dann. Tschüss.